guten Abend und herzlich willkommen im Kepler Salon. Es sind da noch 3 Plätze frei, gleich vorneweg, die reserviert waren, aber die wären jetzt noch zur Verfügung. Bitte gleich noch ausnützen.
Ich habe nämlich gesichtet heute.
Ja. Ja, ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu uns hier hergekommen sind. Mein Name ist Barbara Krennmeier, bei mir zu Gast ist Carola Schneider, die ich dann auch gern noch näher vorstellen werde. Vorneweg ein paar Infos. Der Kepler Salon kann ja seit vielen, vielen Jahren glücklicherweise bei freiem Eintritt stattfinden. Dazu herzlichen Dank an unsere Subventionsgeber Stadt und Land und auch den Unterstützungsverein Freunde des Kepler Salon und da auch die Einladung. Sie können diesem Unterstützungsverein natürlich auch gerne beitreten und mit einem kleinen Jahresbeitrag mit dazu beitragen, dass dieser Kepler Salon in dieser wunderbaren Qualität weiter bestehen kann, auch in Zukunft. Wir haben wie immer Barbetrieb, also jederzeit, wenn Sie durstig werden, und es wird auch warm werden hier herinnen, schätze ich mal, bitte einfach aufstehen, an die Bar gehen, etwas holen, ganz wie es passt, uns beliebt. Ja, und dann noch der organisatorische Hinweis auch wie immer. Wir starten mit einem Input, circa eine halbe Stunde lang, und dann gibt es wie immer die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen. Da bitte ich Sie um ein kurzes Zeichen mit der Hand, dass wir das ungefähr in der Reihenfolge hinkriegen. Sie bekommen dann ein Mikro, und das ist deshalb notwendig, weil ja alle unsere Veranstaltungen aufgezeichnet werden. Und da ist es wichtig, dass man dann auch die Fragen hört, wenn man das nachhört. Sonst wird das ein bisschen schwierig zum Anhören im Nachhinein. Darum die Bitte, das zu nehmen. Es ist nicht so schwierig, wenn man einmal losgesprochen hat, passt schon. Ja, Carola Schneider darf ich vorstellen. Sie ist gebürtige Vorarlbergerin und hat Dolmetsch und Übersetzer studiert, und zwar Französisch und Russisch. Sie hat dann im Landesstudio Vorarlberg gearbeitet, als Politikredakteurin, bis 2001, war dann als Korrespondentin in Paris und Zürich und seit 2011 ist sie in Moskau und leitet dort das ORF-Korrespondentenbüro. Wir haben ja heute ein großes Thema, mein Russland. Ich habe lange überlegt, wie ich in dieses Thema einleiten kann. Das ist so ein großes und vielschichtiges Thema. Ich habe mir dann wieder mal die Landkarte angeschaut und gemacht, Wahnsinn, also das ist ja da schon überwältigend, wenn man sich anschaut, wie groß dieses Land ist und was das dann auch wirklich bedeutet, wenn man es einmal in Relation sieht mit den anderen Ländern. Also wirklich faszinierend. Darum habe ich mir gedacht, ich träume das heute mal ein bisschen anders aus. Die Frau Schneider hat nämlich ein Buch geschrieben, und zwar dieses Buch. Und es ist so ein Buch entstanden, wo ich ein bisschen neidvoll drauf schaue. Würde ich ein Buch schreiben, dann würde ich solche Art von mir schreiben. Sie hat da nämlich nicht die bekannten, mächtigen Personen aus Politik und Gesellschaft in den Vordergrund geholt, sondern ja, Menschen, die ihr begegnen. Das sind Bauern aus Sibirien, genauso wie Kaffeehausbesitzerjunge in Moskau oder ein Fußballmanager auf der Krim, also eine sehr breite Palette. Und mit denen hat sie Gespräche geführt über die Kultur, über die Gesellschaft, aber natürlich auch die Politik in, ja, wie stehen die Leute da dazu? Und pro und contra und sehr, sehr bunt gemischt, und es ist ein wunderbares Bild entstanden, und sie wird uns jetzt einen kleinen Einblick geben in ihr Russlandbild, das sie gewonnen hat aus der Arbeit mit diesen Menschen, aus den Gesprächen und aus der Arbeit als Korrespondentin. Und dann lade ich Sie ein, ja, da ins Gespräch zu kommen über dieses riesige, interessante, spannende Russland.
Bitte. Dankeschön. Danke auch für die Blumen fürs Buch. Zuerst einmal vielen Dank fürs Kommen. Ich habe heute eine geografische Premiere. Ich bin das erste Mal in Linz. ja, da treibt sie sich in Sibirien und überall herum und war noch nie in Linz. Wie ist es zu diesem, zunächst einmal vielleicht zum Titel Mein Russland, vielleicht ist das ein bisschen oder wirkt es ein bisschen anmaßend. Gell? Wie kann man wenn man 6 Jahre dort lebt, und ich war früher schon dort während des Studiums natürlich, jetzt bin ich mit dem Mikrofon, gell, wahrscheinlich falsch, oder? Während des Studiums schon sehr oft dort. Und trotzdem heißt mein Russland, das heißt natürlich nicht, dass ich in irgendeiner Form glaube, das Land gehört jetzt mir oder ich habe irgendwie meine Meinung darüber gepachtet oder erzähle da jetzt die einzige Wahrheit. Es ist eher mein Blick auf mein persönlicher Blick auf ein Land, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar schon ganz lange. Das Buch ist entstanden, das Projekt ist ein paar Jahre alt, und zwar nicht so, dass ich mir plötzlich überlegt habe, es ist so langweilig neben dem Korrespondentenjob, ich muss da jetzt dringend noch ein Großprojekt starten, sondern ich bin gefragt worden von einem Verlag, der gesagt hat, das war schon ein paar Jahre her, der gesagt hat, schau, wir in Europa verstehen dieses Land nicht. Es ist jeden Tag in den Schlagzeilen. Es ist vor allem auch nach der Ukraine-Krise, Krim-Annexion, als passiert ist, was viele in Europa nicht mehr für möglich gehalten hätten, nämlich dass eigentlich mit, es war zwar nicht mit blutiger Gewalt, aber doch gegen den Willen eines souveränen Staates Grenzen neu gezogen worden sind von einem Nachbarstaat. Eben, wir verstehen dieses Land nicht mehr und wir hätten gerne, dass du uns etwas davon erzählst und davon erklärst. Du lebst dort.
Das ist irgendwie,
ich habe gewusst, von. Entschuldigung, müssen Sie den Ton noch.
Es pfeift nämlich.
Es pfeift, gell? Vielleicht ein bisschen runternehmen den Ton, oder ich gebe das Mikro weiter weg. Ist es so gut? Hören Sie mich alle? Ist es gut? Okay, wunderbar. Und dann habe ich lange Nein gesagt zu diesem Buch, weil ich es mir zum einen, ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe gehabt, auch vom, ein Buch zu schreiben, was nimmt man da hinein, was nimmt man nicht hinein. Dann irgendwann habe ich Ja gesagt, und zwar aus dem Grund, weil ich wirklich glaube, es gibt aus diesem Land etwas zu erzählen, was nicht in die 1,5 Minuten Zeit im Bild Geschichte hineinpasst oder in diese 3 Minuten Mittagsjournal in Ö1, die wir sehr oft, das sind unsere Hauptformate als Korrespondenten, machen müssen. Da passt die Tagesaktualität hinein, da passt eine kurze Analyse hinein, da passen auch manchmal die Menschen hinein, aber eben ganz wenig und ganz kurz und nicht umfassend. Und ich wollte eigentlich ein Bild jetzt zusätzlich zu dem, was ich als Arbeiter dort mache, die Tagesaktualität erzählen und erklären, ein Bild von Russland zeigen, dass die Menschen in den Vordergrund steht mit ihren Lebenswelten und ihren Realitäten, weil die leben ja dort, die sind viel näher dort als wir in Europa, die wir da hinschauen und dieses Land nicht verstehen und Angst haben und glauben, da gibt's nur Putin und das ist irgendwie Putin-Country und sonst gibt's da nichts. Da gibt's neben Putin noch sehr viel und natürlich beeinflusst er dieses Land und natürlich ist er derjenige, der als einziger muss man sagen, dort entscheidet. Nicht, dass er alle Entscheidungen im Land, in der Früh, im Kreml selber persönlich trifft, aber das System ist so aufgebaut worden von ihm in den letzten fast 20 Jahren, die er an der Macht ist, dass er in Wahrheit die Leitlinien vorgibt. Und trotzdem besteht das Land nicht nur aus ihm. Und es gibt so viele Lebensrealitäten und diese wollte ich vorstellen und im Wunsch auch, dass durch diese Lebenswelten, durch diese Erzählungen, durch die Träume und Ängste ganz verschiedener Menschen schon auch durchschimmert, was ist dieses Russland heute, wo geht's hin, wie entwickelt es sich, wie ist die gesellschaftliche Stimmung, warum gibt es so viele, die Putin gut finden, was uns in Europa manchmal schwerfällt, nachzuvollziehen. Wie geht es denen, die ihn nicht gut finden und die eine Gefängnisstrafe riskieren, wenn sie auf die Straße gehen, demonstrieren, obwohl die russische Verfassung erlaubt, demonstrieren zu gehen. Wie sieht auf der Krim die Realität heute aus? Was macht das mit den Menschen, wenn ein Land von heute auf morgen oder ein Stück Land von einem anderen Land reagiert wird? Was macht es mit den Menschen, die dagegen waren und die jetzt politisch dafür unterdrückt werden? Was macht es mit den Menschen, die das gut finden? Finden sie es heute immer noch gut, trotz Wirtschaftskrise, trotz Sanktionen, die es jetzt gibt? Wie erleben Bauern in Sibirien die Politik? Moskau ist so weit weg für die Menschen in Sibirien. Was finden Sie, wie leben Sie dort? Wie nehmen Sie Moskau, wie nehmen Sie die Welt rundherum, wie nehmen Sie die Sanktionen, wie nehmen Sie Russland wahr? Was sagt ein Künstler, der auch in Sibirien ist, der sehr autoironisch und sehr satirische Kunst macht, sehr regimekritische auch, gegen den Ermittlungen eingeleitet worden sind wegen Extremismus, weil er eine fiktive Werbekampagne sich überlegt hat, damals für die Winterspiele in Sotschi. Das war ein Lieblingsprojekt von Präsident Putin 2014. Wenn wir uns erinnern, da hat er eine fiktive Werbekampagne entworfen, eine sehr satirische. Deswegen ist ein Direktor, ein sehr bekannter Museumsdirektor und Galerist, hat seinen Job verloren im Ural. Er lebt heute in Montenegro inzwischen. Ist ausgewandert und gegen den Künstler sind Ermittlungen eingeleitet worden. Die wurden dann später eingestellt. Wie sieht er das Land? Warum möchte er nicht wegziehen? Warum möchte er dort bleiben und genau diese Kunst weitermachen? Und warum satirisch und nicht todernst? Er sagt zum Beispiel, mit todernst hält man die russische Realität nicht aus und Russland hält man nur aus mit Humor, mit Ironie. Und diese Menschen wollte ich vorstellen im Wunsch, dass man der eine oder andere der Leser vielleicht ein Bild von Russland bekommt, das nicht nur sich auf Putin bezieht und auf dieses Land ist wahrscheinlich so schrecklich, dass ich da niemals hinfahren will oder ich möchte es mir auch gar nicht näher ansehen, weil ich glaube schon, dass Russland es verdient hat und faszinierend genug ist, dass man es sich näher ansieht. Es ist einfach eines unserer großen Nachbarländer. Es ist ein Land, das uns Angst macht, das von der politischen Entwicklung her jetzt wirklich im Moment nicht so ist, dass es der Freundschaft förderlich ist, der politischen Freundschaft. Und trotzdem gibt es dann noch die Menschen und die Gesellschaften. Und ich nicht nur als Journalistin, sondern auch als Mensch, der für dieses Land viel übrig hat, würde mir einfach wünschen, dass zumindest der Dialog der Gesellschaften nicht abreißt. Wirtschaftlich ist es schwierig jetzt mit den Sanktionen, politisch ist es schwierig und ich werde oft gefragt, wie lange wird denn das noch dauern, wann kann man denn mit Russland wieder gut zusammenarbeiten und ich glaube, es wird schon dauern, bis Präsident Putin nicht mehr an der Macht ist und das ist nicht heute oder morgen. Weil einfach so viel Vertrauen verloren gegangen ist, nach der Krim-Annexion, nach dem Schüren des Krieges im Donbass, in der Ostukraine. Ich glaube nicht, dass es europäische Politiker gibt, die jetzt noch so viel Vertrauen haben in Putin, dass sie sagen, komm, Schwamm drüber, wir fangen von Null an, wir tun jetzt einfach so, als ob das nicht gewesen wäre. Dazu ist wahrscheinlich zu viel Geschirr zerschlagen worden. Aber es wird einmal jemand kommen nach Putin. Auch er ist nicht ewig. Und höchstwahrscheinlich wird das jemand sein, der im gleichen System groß geworden ist. Das heißt auch ein System, das von Geheimdienstlern geprägt ist. Die wichtigsten Führungsjobs in ganz Russland, in der Wirtschaft, aber auch staatliche Stellen in den Behörden, in den Sicherheitsapparaten sind Geheimdienstmenschen, die Putin aus seiner früheren Geheimdienstzeit kennt. Und wer politisch eher reformorientiert ist, eher demokratische Werte, eine freie Wirtschaft, einen freien politischen Wettbewerb vertritt, hat im Moment fast keine Chancen, so groß und so bekannt und so populär zu werden, dass man ihn auch wählen würde. Und wenn er populär wird, dann wird er zu den Wahlen nicht zugelassen. Das ist im Moment so und deswegen spricht alles dafür, dass auch der Nächste wieder ein Mensch, Mann oder Frau, wahrscheinlich eher ein Mann, wie es in Russland im Moment in der Politik funktioniert, der wieder ähnlich ist. Und trotzdem wird es eine neue Generation sein. Vielleicht wird man dann wieder politisch eine Form finden, vielleicht unter Aufsicht der UNO, vielleicht gibt es dann auch in der Ukraine eine neue Regierung irgendwann, dass neue Menschen vielleicht miteinander einen Weg finden, die Krim-Annexion, die Krim wird schon nicht zurückgegeben werden an die Ukraine, das halte ich für ziemlich unmöglich, aber dass man einen Weg findet, völkerrechtlich anerkannt mit diesem Gebiet in irgendeiner Form so umzugehen, dass man dann die Sanktionen zurücknehmen kann, dass man wieder politischen Dialog miteinander aufnehmen kann. Aber bis dorthin ist halt die Frage, erstens, wie lang geht es und wie geht es mit Russland weiter? Es ist im Moment nicht schön, die gesellschaftliche Stimmung dort, die wirtschaftliche Lage. Im Moment entwickelt sich Russland, und das ist traurig, zurück. Putin hat sehr lange, er ist fast 20 Jahre an der Macht, die ersten 10 Jahre hat er dem Land Stabilität und Wohlstand gebracht und darin liegt auch seine Popularität. Das vergessen wir manchmal in Europa, aber er hat damals wirklich den Menschen das erste Mal eigentlich, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, wirtschaftlichen Wohlstand gebracht. Da hat der Ölpreis geholfen. Das war gar nicht einmal so seine geniale Politik, sondern weil das Land einfach sehr von Öl- und Gasexporten abhängt und mittlerweile übrigens noch mehr als damals, als er zur Macht, an die Macht gekommen ist. Und das hat ihm geholfen. Und nach den sehr wilden 90er Jahren, die waren zwar, viele blicken zurück in Russland und sagen, das waren die einzigen 10 freien Jahre, die wir in unserer langen Geschichte jemals hatten. Das sagen viele. Gleichzeitig waren sie auch sehr chaotisch. Sie haben für viele Menschen traumatische Erinnerungen bedeuten sie eigentlich, weil sie zum einen ihre Jobs verloren haben, die sie vorher zu Sowjetzeiten hatten. Die Fabriken hat es nicht mehr gegeben, die Jobs hat es nicht mehr gegeben, auch die Ideologie hat es nicht mehr gegeben. Was sie 70 Jahre lang man ihnen gesagt hat, das gilt und Kommunismus ist gut und wir haben hier die bessere, die gerechtere Gesellschaft. Das alles war plötzlich weg und hat nicht mehr gegolten. Und plötzlich war Kapitalismus, ein Raubtierkapitalismus noch dazu, weil es noch keine oder zu wenig Gesetze und staatliche Institutionen gegeben hat, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, als dass da ein funktionierender Rechtsstaat gewesen wäre. Aber das Land war einigermaßen frei. Es hat einigermaßen mehr Medienvielfalt gegeben. Es hat einigermaßen, ich sage einigermaßen, weil es waren natürlich nicht die Standards, die wir jetzt als ganz frei bezeichnen würden. Es hat einigermaßen freie Wahlen gegeben. Aber eben dieses Zusammenbrechen der Sowjetunion, dieses völlige wirtschaftliche Daniederliegen, das war für die Menschen so traumatisch, vor allem im Land draußen. Sie haben kaum gewusst, wie ihre Familie durchbringen. Und dann ist Putin gekommen und hat ihnen eine gewisse Stabilität und Wohlstand gebracht. Das vergessen sie ihm bis heute nicht. Obwohl heute dieser Wohlstand zurückgeht. Also seit 3-4 Jahren ist Russland in einer sehr schweren Wirtschaftskrise. Es ist der Totalkollaps, den viele vorhergesagt haben, ist ausgeblieben. Aber die Wirtschaftskrise ist sehr schwer. Jetzt erholt es sich ganz, ganz langsam, aber so langsam, dass eigentlich alle ernstzunehmenden Experten sagen, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Und die Menschen haben jetzt das vierte Jahr in Folge Einkommensverluste, Realeinkommensverluste. Und die meisten Russen waren schon vorher nicht besonders reich. Ja, das sind nur sehr wenige, die besonders reich waren und die anderen nicht. Und das spürt man natürlich schon und das spüren sie auch in ihrer Lebensplanung. Und die Jobs werden weniger, das Geld wird weniger. Und es ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit die Russen halten sehr viel aus und sind sehr geduldig und sind sehr leidensfähig, aber inwieweit dieser Gesellschaftsvertrag, den Putin damals in nicht geschriebener Form, aber der war so abgeschlossen hat, ich bringe euch Stabilität und Wohlstand, aber politisch mischt niemand mit außer mir, inwieweit dieser Gesellschaftsvertrag dann noch hält, wenn jetzt der Wohlstand wieder zurückgeht. Und aber Freiheiten auch. Weil was halt auch in den letzten Jahren ganz besonders, aber eigentlich seit Anfang an, seit Putin Präsident geworden ist, eines der ersten Dinge, die er gemacht hat, neben das Land stabilisieren, ist zum Beispiel die Medien unter Kontrolle bringen. Das hat er ziemlich schnell gemacht. Das war eines der ersten Amtshandlungen. Und jemand, der jetzt wirklich darauf aus ist, Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit, demokratische Werte einzuführen, bringt nicht als erstes die Medien unter Kontrolle. Ganz im Gegenteil. Also diese Tendenzen gibt es schon sehr lange. Aber gerade in den letzten Jahren, seit 2012, seit der letzten und jetzigen Amtszeit von Putin, ist diese Tendenz leider immer schlimmer geworden, dass man immer mehr Freiheiten einschränkt, der wenigen, die vorher da waren. Das ist die Versammlungsfreiheit, das sind die Medienfreiheit. Menschen kommen jetzt schon, nicht alle, aber es gibt 20 oder 30 momentan Urteile schon wegen Extremismus, dass Menschen wirklich ins Straflager kommen, weil sie zum Beispiel in Facebook sagen, die Krim ist ukrainisch. Das gilt als Extremismus, das gilt als Störung der Verfassungsgrundlage Russlands. Und da kommt man ins Straflager zum Beispiel. Nicht alle, wie gesagt, es sind die russischen Gesetze oft so formuliert, dass sie, dass alle davor Angst haben, weil niemand weiß, wen es als nächstes eigentlich erwischt. Aber es ist trotzdem nicht Nordkorea. Also es ist schon nicht so, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen oder äußern kann. Aber es ist eine grundsätzliche Angststimmung da. Auch eine sehr aggressive im Moment leider gegenüber dem Westen, weil Putin, irgendwas muss man ja den Menschen als Perspektive wahrscheinlich bieten oder etwas an das sie glauben, wenn es wirtschaftlich nicht mehr vorwärts geht. Übrigens nur noch zur Wirtschaftskrise, weil wir in Europa oft glauben, das sind die Sanktionen. Weil ja unsere Politiker und in anderen, nicht nur in Österreich, in anderen Staaten auch manchmal irgendwie so furchtbar schimpfen, die Sanktionen müssen weg und die nützen ja eh nichts und sie tun uns weh und auch den Russen weh. Und diese Wirtschaftskrise in Russland ist nicht durch die Sanktionen erzeugt worden. Die Wirtschaft hat schon stagniert, bevor die Ukraine-Krise begonnen hat, nämlich weil der Ölpreis begonnen hat zu sinken und stagniert ist. Und es sind einfach einmal die meisten und die größten Einnahmequellen, die Russland hat und der russische Staat hat, Öl- und Gasexporte. Und die Sanktionen haben das aber verschärft. Wenn natürlich zu diesem weniger Einnehmen des russischen Staates, der dann natürlich auch weniger zum Verteilen hat, dann noch dazu kommt, dass sich russische Unternehmen im Ausland weniger gut finanzieren können, weil es diese Sanktionen gibt, dass Importe teurer werden, weil manche Dinge gar nicht mehr importiert werden können. Das sind jetzt die Gegensanktionen von Putin, der gesagt hat, liebes Europa, wenn ihr uns schon belegt mit Sanktionen wegen der Ukraine-Krise, dann importieren wir von euch gewisse Lebensmittel nicht mehr. Damit wollte er europäische Milchbauern, Käsebauern, Gemüsebauern, Fleischbauern bestrafen. In Wahrheit hat er vor allem die russischen Konsumenten bestraft, weil gerade in Großstädten sehr viel aus Europa importiert worden ist, dann an qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Die waren plötzlich weg und die russische Landwirtschaft war aber nicht imstande, von jetzt auf gleich das alles selbst zu erzeugen. Das kommt jetzt ganz, ganz langsam, dass jetzt plötzlich auch russische Landwirtschaft gefördert wird vom Staat und dass manchmal auch sogar auch Kleinbauern jetzt unterstützt werden. Aber noch immer ist die Lücke eigentlich nicht ganz aufgefüllt und das hat für die Konsumenten die Folge gehabt, dass zum einen die Lebensmittel schlechter geworden sind, die vorher aus Europa kamen, gibt es jetzt entweder gar nicht mehr oder in einer viel schlechteren Eigenqualität, weil halt die Milchmenge fehlt oder weil man nicht so viel Milchpulver sofort selber herstellen kann, wie vorher aus Europa oder aus Neuseeland importiert worden ist. Aber die Wirtschaftskrise ist nicht durch die Sanktionen verursacht worden, sondern durch den Ölpreis und weil einfach die russische Wirtschaft noch zu wenig oder gar nicht eigentlich reformiert worden ist in den letzten 20 Jahren. Zu wenig. Er spricht davon, Putin und die Regierung, seit vielen, vielen Jahren, sagen viele kluge Dinge, aber sie haben es nicht umgesetzt. Offenbar ist einfach, Beobachter in Russland vermuten das so, das liegt daran, dass eine freie Wirtschaft mit frei konkurrierenden Betrieben, auch mit einer innovativen Wirtschaft, die etwas anderes macht als Öl- und Gaspumpen, solange es das Öl und Gas noch gibt, und das tut es jetzt, die ist weniger kontrollierbar und ist natürlich auch weniger Korruption zum Beispiel möglich. Da kann man sich weniger bereichern, wenn es eine sehr, sehr freie, wettbewerbsfähige Wirtschaft gibt. Und möglicherweise ist das auch ein Grund. Vielleicht ist auch ein Grund, dass wenn der Ölpreis hoch ist, man es auch nicht tun muss und der Leidensdruck weniger groß ist. Jetzt wäre da der Leidensdruck. Man darf gespannt sein, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Momentan sieht es nicht nach Reformen aus. Und zur gesellschaftlichen Stimmung wollte ich noch ganz kurz was sagen. Um den Menschen, wenn es wirtschaftlich eben nicht mehr gut geht, trotzdem irgendwelche Glaubenssätze vielleicht bieten zu können, wird momentan sehr, sehr stark ein anti-westliches Feindbild wieder geschürt. Das kennen wir aus den Sowjetzeiten und es ist traurig, dass man die wieder hervorholt. Die staatlich kontrollierten Medien spielen da sehr mit, leider, das sind die meisten. Also Fernsehsender sind es überhaupt alle. Wenn man den Fernseher aufdreht, kommt heraus, dass eigentlich der Westen schuld ist an allem, was schiefläuft. Vor allem Amerika, aber Europa schon auch, weil Europa nach der amerikanischen Pfeife tanzt. So wird es dort gesehen. Trump ist jetzt zwar eigentlich jemand, der freundlich wäre zu Russland, aber den lässt man nicht, weil das Establishment halt noch in Amerika ihn nicht lässt. In Wahrheit wäre Russland eigentlich ein ganz anderes Land und ein wohlhabenderes Land und es würde alles viel besser sein, wenn der Westen nicht so böse wäre und Russland eigentlich ständig demütigen würde und es in seiner Entwicklung behindern lassen würde und so russophob wäre. Und Russland ist eigentlich das Land, das die wahren gesellschaftlichen Werte vertritt, die wahren christlichen Werte, die familiären, da gibt es keine Schwulenhochzeiten und da laufen die Mädchen auch nicht mit Bärten herum, so wie in Österreich. Das war wirklich so, nachdem die Conchita gewonnen hat, den Eurovision Song Contest, hat es wirklich russische Politiker gegeben, da schaut's her, wie Europa wirklich jetzt moralisch verfällt, da laufen die Mädchen mit Bärten herum. Das ist natürlich völlig, völlig irre und es glauben ja auch nicht alle Russen. Man muss schon immer noch dazu sagen, es sind viele, die vor dem Fernseher sitzen und diese Propaganda hören, aber es sind nicht alle. Es gibt eine junge Generation, die wird völlig ohne Fernseher groß und die bezieht ihre Informationen aus dem Internet und das ist noch relativ frei. Es wird zwar jetzt auch immer mehr eingeschränkt, aber es ist noch relativ frei und die glauben das alles nicht und auch eine junge Generation, die reist. Das Reisen wird jetzt weniger, weil eben die Wirtschaftskrise so sehr den Menschen aufs Geld schlägt. Aber die natürlich das nicht glaubt, aber viele, viele Russen eben schon. Und da werden plötzlich jetzt auch wieder ideologische Gräben aufgerissen, von denen man geglaubt hat, die gibt's nicht mehr, die haben wir nicht mehr, so diese umzingelte Festung und der Westen will uns Böses. Und dann kommt die russische auch orthodoxe Kirche, die auch sehr diese Feindbilder mitträgt und die spielt momentan eine große Rolle. Politisch ist zwar vom Staat gesteuert, aber steckt auch hinter sehr vielen Gesetzen, die Gesellschaft einschränken und eher nach rückwärts als nach vorwärts bewegen. Aber nicht nur pessimistisch sein, Russland ist eben auch ein Land, von dem man nicht weiß, was morgen kommt. Das sagen die Russen selber, sie sagen, Russland ist nicht vorhersehbar, wer weiß, was morgen ist. Und man hat einen Tag vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch geglaubt, diese Sowjetunion lebt ewig und auch vor der russischen Revolution. Und es gibt immer noch diese 10-15%, schätzen es Experten, Russen, die eigentlich ihr Land vorwärts und nicht rückwärts entwickeln wollen, die nicht davon ihre nationale Idee beziehen, dass es einmal eine Großmacht war und auch jetzt wieder eine Großmacht ist. Das ist etwas, was Putin auch vertritt. Wir sind wieder eine Großmacht, die Welt fürchtet sich wieder vor uns. Und es gibt diese 10-15%, die sagen, wir wollen aber nicht, dass die Menschen sich vor uns fürchten, sondern dass sie uns mögen und dass sie mit uns zusammenarbeiten und dass der Rest der Welt zu uns kommt, studieren, zu uns kommt, Ferien machen, unser Land sympathisch findet, unsere Kultur gut findet und nicht vor Angst und Schrecken irgendwo nicht weiß, was wir als nächstes wohl tun mit unseren Nachbarn. Und diese Menschen, die tun natürlich, die leisten sehr viel, ob das unabhängige Journalisten sind oder ob das Menschen sind, die einfach in ihrem Alltagsleben, in ihrem Job nicht auswandern, sondern in Russland bleiben und sagen, doch, ich möchte hier irgendwo an einer Zukunft arbeiten, die das Land vorwärts bringt. Und sie haben es nicht einfach, weil es wird ihnen wenig geholfen, vom Staat nicht. Und Bürgerrechtsorganisationen werden momentan durch immer neuere Verbotsgesetze auch immer weiter eingeschränkt. Aber die gibt's. Und es sind die eigentlich, die, wenn sie nicht alle ausgewandert sind, weil viele wandern jetzt leider aus, das ist traurig. Es ist zum einen ganz normal, weil die Grenzen sind offen. Und auch aus Spanien wandern viele aus und auch aus Griechenland wandern viele junge Menschen aus, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist und es wenig Perspektiven gibt. Und aus Russland ist es eben auch so, dass die mobilsten und die gebildetsten und die am ehesten eine Chance haben, im Ausland auch eine Existenz sich aufzubauen, die gehen sehr aktiv im Moment, weil sie entweder für sich oder für ihre Kinder keine Zukunftsperspektive sehen. Und das ist sehr schade, weil es ist nicht gesagt, dass die dann wieder kommen, wenn sie gebraucht werden, wenn eines Tages einmal ein anderer politischer Wind weht und das diese Leute brauchen würde, um die Wirtschaft zu modernisieren, um in irgendeiner Form die Gesellschaft aufzubauen, damit es auch dort eine starke Bürgergesellschaft gibt. Aber viele bleiben auch da. Viele, und es sind auch einige im Buch, die sagen, ich bleibe da und ich möchte hier etwas tun. Und es werden auch nicht alle im Ausland genommen. Also es ist ja nicht so, dass Europa und die Welt auf auswandernde Russen wartet. Die müssen auch einen Job oder irgendwas finden, damit sie überhaupt bleiben können. Und deswegen denke ich und bin ich auch ganz optimistisch, auch wenn es manchmal traurig ist, auch in meinem Freundeskreis. Die Leute haben Kinder und sagen, ja, sollen wir gehen, sollen wir hier bleiben? wir sehen eigentlich in den nächsten 15, 20 Jahren nicht, dass es besser wird. Und die jungen Leute wollen natürlich in einem Land sein, wo die medizinische Versorgung funktioniert, wo nicht Beziehungen zu Reichen und Mächtigen entscheiden, wie ein Gerichtsverfahren ausgeht oder wer einen Job bekommt, sondern sie möchten in einem Land leben, wo es weniger Korruption gibt, wo nicht jede Krebsdiagnose fast ein Todesurteil ist. Und das ist halt im Moment eben, bis auf wenige Ausnahmen, auf wenige Spezialkliniken ist es halt so. Und genau die Politiker, die dieses anti-westliche Bild betreiben, sind ja diejenigen, die, wenn sie etwas haben, ins Ausland fahren und sich dort behandeln lassen und die ihre Kinder im Ausland studieren lassen und die Geldkonten im Ausland haben. Und das normale Volk bleibt halt zu Hause und hört dann zwar, der Westen ist ganz schlecht und bei uns ist alles ganz gut und wir sind eigentlich die viel Besseren und spüren es aber im Alltag nicht immer. Und um ein bisschen, jetzt habe ich doch wieder viel von Putin gesprochen, um ein bisschen einen Blick doch den Menschen auch zu geben, die in meinem Buch vorkommen, wollte ich vielleicht zwei ganz kurze Stellen von zwei unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten lesen. Oder vielleicht drei sogar. Vielleicht zuerst von einem jungen Mann. Er ist 33, Jurist, ist aus Moskau oder bei Moskau. Und er hat sein ganzes berufliches Leben eigentlich bisher Putin gewidmet in der Form von, er macht Propaganda für Putin. Er hat mehrere Jugendnetzwerke schon geleitet, politische Jugendbewegungen, die dafür sorgen, dass Putin gut dargestellt wird im Internet, aber auch in Veranstaltungen. Oder er bringt junge Künstler zusammen, die Mode entwerfen mit einem Putin-Porträt drauf oder die Putin-Porträts malen und damit irgendwo das im Ausland verkaufen oder auch im Inland. Und er sagt, der Westen kritisiert Russland zu Unrecht und wir sind zu wenig geduldig mit dem Land. Und er sieht Putin als Vaterfigur, der nicht nur jetzt ganz persönlich findet er ihn sehr väterlich, sondern auch einen, der Russland so wie ein Kind an die Hand nimmt und ihn einfach sehr geduldig und sehr langsam, aber in eine gute Zukunft führt. Und vielleicht fange ich mit ihm an, weil er doch eine sehr große Anzahl von Russen repräsentiert mit dieser Sicht, die nicht verstehen können, dass man sie so kritisiert, weil sie eigentlich finden, so schlecht macht es der Putin doch gar nicht. Und wir brauchen einfach noch mehr Zeit und der Westen soll uns nicht erzählen, wie wir leben sollen. So. Putin habe Russland mit seiner Politik wieder die gebührende Achtung verschafft, sagt Makar Wichjantsev. Makar heißt dieser junge Mann. Bis zu den 2000er Jahren hat die Welt verächtlich auf Russland herabgesehen. Dann ist Putin gekommen und hat gesagt, wir sind wieder da, mit uns muss man rechnen. Die Olympischen Winterspiele in Sotschi, die bevorstehende Fußball-WM, die Krim, das alles ist doch dazu da, dass man wieder mit Russland rechnet. Wir wollen nicht besser sein als andere, sagt Makar, aber einfach gleichberechtigt. Die Konfrontation mit dem Westen findet er nicht gut. Aber wenn man wolle, dass Russland wieder geachtet werde international und man sich als Russe für sein Land nicht schämen müsse, dann sei so etwas notwendig. Sonst werde Russland weiter gedemütigt. Auch die antiwestliche Propaganda russischer Politiker und Staatsmedien findet Makar in Ordnung. Zum einen gäbe es in Europa genauso Propaganda wie in Russland. Wenn ich bei Auslandsreisen Europäer kennenlerne, sagen die doch sofort, dass unser Präsident Putin ein Schlechter sei und dass er in Syrien Zivilisten bombardiere. Zum anderen sei Propaganda für Russland lebenswichtig. Während des Kalten Kriegs haben sich die sowjetische und die amerikanische Propaganda die Waage gehalten. Dann ist die sowjetische weggefallen. Und wir sind jahrelang mit gesenkten Köpfen herumgelaufen und haben gesagt, ja, ja, bei uns ist alles schlecht und wir sind das Allerletzte. Das ist ein fürchterlicher Zustand. Wenn wir nicht unsere eigene Propaganda schaffen, wird eine Fremde diesen Platz einnehmen. Und wir werden uns weiterhin als das Letzte und verantwortlich für alle Verbrechen dieser Welt fühlen. Und dieser Makar sagt eben auch, er vergleicht Russland mit einem Jugendlichen, Er sagt, wir sind eine Demokratie, wir sind nicht eine Diktatur oder ein autoritäres Regime und wir sind auch nicht unfrei, aber wir sind eben eine junge Demokratie. Wir sind wie ein Jugendlicher, der probiert noch aus und der schlägt noch ein bisschen um sich und mit ein bisschen Zeit werden wir das alles lernen. Hoffen wir, dass er recht hat. Vielleicht als Gegenbeispiel einen sibirischen Künstler, der eben sich schon strafrechtlich hätte fast verantwortlich, wäre fast verantwortlich gemacht worden für seine Bilder. Er lebt in Krasnojarsk, eine der sehr großen sibirischen Städte, und kritisiert mit seinen Arbeiten oder ironisiert mit seinen Arbeiten eigentlich, was in Russland so passiert. Spielt sehr viel mit russischen Klischees auch. Welcome Sochi 2014 heißt das Projekt. Eine fiktive satirische Werbekampagne für den sportlichen Großanlass. Ein ironischer Kontrapunkt zur offiziellen, staatlich gesteuerten PR-Kampagne im Vorfeld der Spiele. Auf knallbunten Gemälden, die wirken wie Werbeplakate, verbindet Slonov, Vassili Slonov heißt er, typisch russische Symbole und Klischees mit der olympischen Symbolik. Dies mit beißendem Humor, bei dem einem das Lachen im Hals stecken bleibt. So sind auf einem Bild die 5 olympischen Ringe aus Stacheldraht gefertigt. Auf einem anderen sehen sie aus wie die Schlingen eines Galgens. Eine Matrioschka, diese traditionelle russische Steckpuppe mit pausbäckigem Gesicht, ist bei näherem Hinsehen eine Granate. Und auf den 3 Stufen eines Podests stehen nicht Sieger eines Wettbewerbs, sondern eine Wodkaflasche und 2 jener gerippten Trinkgläser, wie sie seit Sowjetzeiten in den russischen Haushalten berühmt und beliebt sind. Meine Arbeiten sollen das Geheimnis Russlands zeigen, so wie es in unserem Land, aber auch im Ausland gesehen wird. Deshalb verwende ich russische Symbole und Klischees, die allen bekannt sind, sagt Vassili Slonov. Russlands typischstes Charaktermerkmal ist seine Unvorhersehbarkeit. Wir sitzen auf einem Pulverfass, man weiß nie, was am nächsten Tag passiert. Das war schon immer so, während der ganzen langen Geschichte des Landes. Ich möchte, dass auch meine Kunst so unvorhersehbar und überraschend ist, dass man auch bei ihr nie weiß, was als nächstes kommt. Und dann sind eben als nächstes nach dieser Kampagne die Ermittlungen gekommen, die dann aber wieder eingestellt worden sind. Aber der Direktor ist geflogen von dem Museum. Und Slonov bezeichnet trotzdem die Künstler als die einzigen noch freien Menschen in Russland, findet er. Und er erklärt auch, warum er so ironisch und warum Selbstironie und Satire eigentlich für ihn das einzige künstlerische Ausdrucksmittel ist. Selbstironie sei wohl einer der besten menschlichen Charakterzüge, sagt der Künstler. Wenn wir von der unergründlichen und vielbeschworenen russischen Seele oder einem nationalen Code in Russland sprechen, dann haben hier im Laufe der Zeit wohl nur Menschen überlebt, die ironisch und selbstironisch waren. Wer die russische Realität völlig ernst nehme, gehe daran augenblicklich zugrunde. Er verglühe. Das meine ich nicht im Scherz, sagt er. Eine solche Konzentration an Ungerechtigkeit, an Unglück und Lüge, wie es sie hier gibt, ist ohne Selbstironie und Ironie nicht zu ertragen. Er folge in seinen Arbeiten einer ganz eigenen Strategie, betont Slonov. Ich besinge die Größe und gleichzeitig den Schrecken des Imperiums. Sogar in totalitären Regimen seien immer Narren geduldet worden, die die Wahrheit hätten sagen dürfen, ohne dafür hingerichtet zu werden. Natürlich will ich nicht, dass man mir den Kopf abschneidet, sagt Slonov, aber ich will mich frei ausdrücken können und niemandem in den Hintern kriechen müssen. Und das mache ich. Kunst ist die letzte noch verbliebene Freiheit in Russland. In der Kunst ist alles möglich. Aber so frei kann die Kunst doch nicht sein, wenn wegen der Werbekampagne für Sochi Ermittlungen wegen Extremismus eingeleitet wurden, werfe ich ein. Immerhin steht darauf eine jahrelange Gefängnisstrafe. Oder wenn Direktoren von Museen oder Theatern entlassen werden, weil ihre Ausstellungen oder Inszenierungen von Staat und Kirche nicht gut geheißen werden. Natürlich sei das skandalös und eine Schande für Russland, sagt Slonov. Aber trotzdem, selbst wenn man mich ins Gefängnis wirft, kann mir keiner verbieten, das zu schaffen, was ich möchte. Genauso wie niemand einem Musiker oder Poeten verbieten kann, eine Melodie oder ein Gedicht zu schaffen. Daher sind Künstler die einzig noch verbliebenen freien Menschen hier. Und vielleicht noch ganz kurz eine Dame, die ganz beeindruckend ist und die vielleicht viele von Ihnen auch kennen. Das ist vielleicht die einzige der Porträtierten, die ein bisschen berühmt ist. Das ist Ljudmila Alexejewa, eine 90-jährige Menschenrechtlerin. Sie ist seit der Sowjetunion als Menschenrechtsaktivistin tätig, damals noch im Untergrund. Das war natürlich illegal zu Sowjetzeiten. Sie hat auch ins Exil gehen müssen, um ihre Familie nicht der Gefahr auszusetzen, im Straflager zu landen. Sehr viele ihrer Mitstreiter sind im Straflager gelandet. Und sie ist dann Ende der 70er Jahre ausgewandert nach Amerika und erst als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, zurückgekehrt, ist bisher als Menschenrechtsaktivistin tätig. Mittlerweile ist sie 90. Sie leitet die Moskauer Helsinki-Gruppe, die älteste Menschenrechtsbewegung in Russland. Und sie ist von einem unerschütterlichen Optimismus. Auch wenn sie jetzt sagt, es geht im Moment wieder zurück, anstatt vorwärts. Aber es ist trotzdem besser als noch, als sie angefangen hat vor 50 Jahren. Sie sagt, schauen Sie, weder Sie, und also meint mich, noch Sie selber werden abgeführt nach einem Interview. Das wäre alles nicht möglich gewesen, noch zu Sowjetzeiten. Interviews mit Ausländern. Und sie glaubt, dass irgendwann, und sie wird es nicht mehr erleben, sagt sie, aber irgendwann wird auch Russland ein demokratischer Staat sein. Und mit diesem unerschütterlichen Optimismus würde ich gern enden und eine Zeile von ihr lesen. 2017 werde Russland ein freies, demokratisches Land sein, hat Ljudmila Alexejewa vor einigen Jahren prophezeit. Als ich sie treffe zum Gespräch, ist es Dezember 2016. Wie sie jetzt über ihre Prognose denke, frage ich sie. Ich habe mich geirrt, sagt Ljudmila Alexejewa und lächelt leise. Das habe ich schon 2014 begriffen, nach der plötzlichen Übernahme der Krim durch Russland, als damals eine landesweite hysterische Euphorie ausgebrochen ist. Damit meint die Menschenrechtlerin, dass laut einem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut 86% der russischen Bevölkerung die Krim-Annexion gutheißen. Ich habe völlig unterschätzt, dass Russland als imperiale Nation zwar nicht mehr existiert, die Nostalgie aber schon. Und das nicht nur in den Köpfen der Regierenden, sondern auch in jenen der ganz normalen Menschen, erklärt die Menschenrechtlerin. Vor allem außerhalb der Großstädte und in weniger gebildeten Schichten können sich viele bis heute nicht mit dem Verlust dieser imperialen Rolle Russlands abfinden. Diese Menschen würden die Krim-Eingliederung gut finden, ganz nach dem Motto, lieber vor lauter Armut einen nackten Hintern, aber im Gegenzug in einem Land leben, das alle in der Welt wieder fürchten. Ich frage Alexejewa, wo sie heute in Russland die größte Gefahr für die Menschenrechte sehe. In der Einschränkung der Presse- und Versammlungsfreiheit, in der Tatsache, dass man für regierungskritische Postings in sozialen Netzwerken in Straflager kommen kann, oder dass in Gefängnissen gefoltert wird. Es sind die Gerichte, sagt sie, die nicht unabhängig sind. Wir brauchen eine unabhängige Justiz, das ist das Allerwichtigste. Wenn die politische Führung Gesetze bricht, wird sie in einem Land mit unabhängigen Gerichten verurteilt. Das aber ist in Russland nicht möglich, denn hier sind alle Institutionen vom Kreml abhängig, vom Parlament bis zu den Gerichten. Wir sind wieder ein autoritärer Staat, sagt Alexejewa. In den 1990er Jahren, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, waren wir im Vergleich zu heute frei. Keine wirkliche Demokratie und schon gar kein Rechtsstaat. Aber wir waren ein freies Land. Jetzt nicht mehr. Und trotzdem bleibt sie optimistisch und sagt Folgendes. Ich selbst werde es kaum mehr erleben, dass Russland ein freier, demokratischer Staat wird. 50 Jahre lang sei sie schon als Menschenrechtlerin aktiv, sagt Alexejewa. Und wer weiß, vielleicht dauere es weitere 40 Jahre, bis es soweit sei. Aber eines steht fest, sagt sie mit blitzenden Augen. Russland wird Mitglied der europäischen Völkerfamilie und es wird ein demokratischer Rechtsstaat, ganz sicher. Sowohl die christlichen Wurzeln des Landes, wie auch seine Kultur und selbst die Geografie würden gar nichts anderes zulassen. Russland sei ein zutiefst europäisches Land, auch wenn seine Fläche bis in den fernen Osten reiche. Und das stimmt, es ist so, wenn ich frage oft, wenn ich in anderen Teilen Russlands unterwegs bin, nicht nur im Europäischen, also in Sibirien, Ost oder im fernen Osten oder hoch oben, schon oberhalb des Polarkreises oder in Sachalin zum Beispiel, das ist ja eigentlich schon auf der Höhe Japans. Ich frage die Menschen oft, fühlt ihr euch zu Asien oder Europa zugehörig oder wie ist denn das so? Und es sagen alle, es ist ganz egal, welcher Nationalität sie angehören. Russland hat ja ganz viele verschiedene Ethnien. Ob sie Putin gut finden oder schlecht finden oder die momentane Lage gut oder schlecht, alle sagen sie, natürlich sind wir Europäer. Und wer weiß, sie sagen nicht nur, wir sind Europäer und eigentlich möchten auch alle leben wie in Europa. Auch ganz egal, ob sie die jetzige Politik gut finden, den jetzigen Weg gut oder schlecht finden. Die Russen träumen von einem Leben in Europa und damit meinen sie gar nicht die EU, sondern sie meinen eine Lebensqualität, die ihnen ermöglicht, ohne Angst ins Morgen zu schauen, wo Korruption nicht so den Alltag prägt, wo Gesetze eingehalten werden und wo jemand das Gesetz schützt, wo vor den Gerichten nicht die Reichen und Mächtigen nur gewinnen und die Einflussreichen, sondern auch der kleine Mann, wo man eben in Spitälern auch geheilt wird und nicht nur Angst haben muss, dass einem nicht mehr geholfen werden kann. Das hat nicht einmal nur unbedingt mit Politik zu tun. So ein Leben möchten die Russen gerne haben und deswegen trotz aller Feindbilder, die momentan aufgebaut werden sie möchten, sie mögen Europa, sie möchten ein gutes Leben führen und auch eigentlich diese Werte haben, die für uns wichtig sind. Gerechtigkeit, Gleichheit vor dem Gesetz, so ein bisschen sorgenfreier in die Zukunft schauen können, als sie es derzeit tun. Und ich glaube, solange das so ist, sind alle Chancen offen, dass der Tag, von dem Lyudmila Alexejewa mit ihren 90 spricht, wirklich eines Tages daherkommt.
Dankeschön. Herzlichen Dank für diesen Einblick, wieder nur ein kleiner Einblick in das, was Sie da alles geschildert haben, was ja auch wieder nur ein kleiner Einblick ist. Ich möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen oder vielleicht auch Ihre Russland-Eindrücke zu teilen. Da und dort gibt es ja wahrscheinlich auch welche. Wenn dem so ist, bitte kurzes Zeichen mit der Hand, Sie bekommen gleich ein Mikro. Da hinten haben wir gleich jemanden. Und dann da vorne.
Alles, was Sie immer schon fragen wollten.
Vielleicht bin ich zu dumm, aber worin unterscheidet sich die heutige...
Wir hören es nicht.
Ich hab's jetzt gar nicht gehört bisher.
Noch laut, ist ja eh schon so laut. Worin unterscheiden sich die heutige Sowjetunion von der...
Nein, wir hören es nicht.
Ja, ich kann nicht eine hupfen. Heutige Sowjetunion von der kommunistischen Sowjetunion. Das ist für mich nicht mehr ganz nachvollziehbar. Und die zweite Frage, jene Menschen, die vor 10, 15 Jahren nach Europa fluteten, weil sie sich leisten konnten, gibt es die noch in diesem Maße? Sind sie mehr geworden oder weniger?
Zur ersten Frage. Worin unterscheidet sich die damalige oder die kommunistische von der jetzigen? Es gibt sie jetzt nicht mehr, die Sowjetunion. Das sind jetzt alles eigene Nationalstaaten, die 15 Sowjetrepubliken. vielleicht wäre das gern. Es wird natürlich, der postsowjetische Raum wird nicht aus Moskau gesteuert, also nicht der ganze, sagen wir mal so, wenn wir daran denken, die drei baltischen Länder sind ja bei der EU und bei der NATO zum Beispiel, Ukraine und Georgien, und da hat ja Russland einiges dazu getan, dass dieser Weg sehr, sehr schwer ist, haben ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Georgien und Ukraine, auch die Moldawier können jetzt visumsfrei in die EU einreisen. Ja, Russland sieht das mit großer Skepsis und Putin hätte das gern verhindert. Es hat diesen Georgienkrieg gegeben 2008. Es gibt jetzt zwei abtrünnige Gebiete, die de facto von Russland kontrolliert werden. Es gibt die Krim-Annexion. Es gibt den Krieg im Donbass, der von Russland befeuert wird. Das alles ist passiert, weil diese Länder sich sehr offensiv und sehr entschieden dafür entschieden haben, sich Europa anzunähern. Ja, Putin hat viel Einfluss auch in den zentralasiatischen Ländern. Er hat dort eine Wirtschaftsunion, die sogenannte Eurasische Wirtschaftsunion, geschaffen, die eigentlich mehr eine politische als eine Wirtschaftsunion ist. Und er möchte gern den Einfluss natürlich Russlands in diesen Pufferzonen rund um Russland bewahren. Eben, wie ich gesagt habe, wie man in Ukraine und Georgien sieht. Also wenn diese Länder sich sehr nach Europa entwickeln, dann kann es sein, dass sich Russland sehr auch mit militärischer Gewalt einmischt. Aber man kann nicht sagen, dass Russland alle diese 15 Länder noch kontrolliert. Also eben das Baltikum ist vielleicht ein Gegenbeispiel. Aber ansonsten möchte er politischen Einfluss nach wie vor dort haben. Das ist tatsächlich so. Und in vielen Ländern gelingt es ihm auch. Die zweite Frage war, was ist mit den Russen geworden, die uns geflutet haben oder Europa geflutet haben? Also die sehr Reichen, die sind auch immer noch sehr reich. Also die sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger reich, weil der Rubel sehr zerfallen ist in den letzten Jahren durch die Wirtschaftskrise. Aber die sind immer noch reich genug, dass sie immer noch viel reisen und sich in London Häuser kaufen und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Diese Mittelschicht, die in den letzten Jahren angefangen hat, das sind die ganz normalen russischen Familien. Also jetzt vielleicht nicht aus dem sibirischen Dorf, die haben sich bisher schon nicht leisten können, aber ganz normale russische Mittelschicht, die in den letzten Jahren wirklich, bevor die Wirtschaftskrise begonnen hat, immer größer geworden ist, die reisen jetzt weniger, weil man darf nicht vergessen, dass eine Reise nach Österreich in Skiurlaub oder ich weiß nicht in die Dolomiten, das kostet plötzlich 3 bis 4 Mal so viel, weil das immer noch in Euro zu zahlen ist und der Rubel ist seit 2014 nur noch ein Bruchteil von dem Wert, was er vorher war. Und das ist natürlich für viele jetzt sehr, sehr teuer geworden. Deswegen ist es schon so, dass jetzt weniger russische Mittelschicht auf den österreichischen Skipisten sind und vielleicht auch bei den Salzburger Festspielen und ich weiß nicht wo noch, aber nicht, weil sie nicht mehr kommen wollen, sondern weil es wirklich schlicht für ganz viele nicht mehr erschwinglich ist und das kann sich wieder ändern, wenn die Wirtschaft irgendwann aufwärts geht, aber die ganz Reichen, die sind natürlich noch immer da, weil die sind dermaßen unendlich reich gewesen, dass immer noch genug übrig ist. Aber die Flut ist jetzt wahrscheinlich kleiner geworden im Moment. Und was fehlt, sind eigentlich die ganz normalen, ja, Russen wie du und ich, die Familien, die Mittelschicht, die einfach angefangen hat, erst eigentlich zu reisen, die Welt zu erforschen, Europa zu erkunden.
Ja, zum Thema Europa. Russland ist ja das flächenmäßig weitaus größte Land der Welt. So ist etwas das, so groß wie die USA und China zusammen. Das kann also niemand ernsthaft zu Europa zählen. Ähnlich wie die Türkei. Das sind asiatische Länder mit einem Fuß oder einer kleinen Zehe in Europa.
Ich habe ja nur gesagt, was die Russen selber von sich halten. Sie sehen sich als Europäer. Und was sie mit, glaube ich, europäischer Zukunft meinen, ich denke nicht und ich glaube auch nicht, dass die Russen sich das vorstellen. Selbst die glühendsten Reformer und Modernisierer und glauben nicht, dass sie eines Tages zur EU kommen können. Also das davon spricht, glaube ich, niemand. Aber dass sie mehr die Werte, die Europa ausmachen, Demokratie, Grundfreiheiten wie Versammlungsfreiheit, wie Medienfreiheit, vor dem Gesetz gleich sein zu können, dass sie davon träumen, das kann man, glaube ich, auch, wenn das Land bis nach Vladivostok geht. Und von den Werten her definieren sie sich offenbar als Europa und nicht als China oder, also sie haben nicht die konfuzianischen oder irgendwelche byzantinischen oder so Werte, sondern sie haben wirklich, sie sagen, wir sind Europäer. Was aber nicht heißt, dass sie jetzt glauben, sie gehen zur EU oder so. Ich glaube, das ist eher eine Wertehaltung, die dadurch zum Ausdruck kommt. von denen sie träumen, auch wenn sie sie jetzt nicht in der Form haben. Das Mikrofon ist abgeschnitten. Das Funkstation.
Ja, die liegt eh gut da hinten. Lass mal. Dankeschön.
Bitteschön.
Ich hätte gern gewusst, man sieht manchmal Putin in einer Kirche sehr demonstrativ. Ich hätte gern den politischen Einfluss oder die gegenseitigen Beziehungen von der Kirche und der Politik. Ich hätte gern ein bisschen gewusst. Und als zweite Frage würde mich interessieren, das Parlament in Moskau, die Funktion vom Parlament. Ja, das hätte mich interessiert.
Ich muss dann gleich da weiter, der Herr ist dann geistig da.
Soll ich das beantworten, oder? Ja, sonst vergesse ich sie.
Genau.
Ja, Putin ist demonstrativ in Kirchen, besonders zu Feiertagen wie Weihnachten und Ostern und so, und sehr demonstrativ. Wir wissen nicht, oder ich weiß nicht, und die meisten wissen es wahrscheinlich nicht, inwieweit er wirklich selber ein tiefgläubiger Mensch ist, vielleicht schon. Aber was man schon weiß, ist, dass die russisch-orthodoxe Kirche besonders unter ihm in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen hat. Sie haben sehr viele Kirchen, Grundstücke wieder zurückbekommen, die unter der Sowjetunion enteignet worden sind. Unter der Sowjetunion wurden ja Kirchen zerstört, verstaatlicht, in den schlimmsten Zeiten Pfarrer, Bischöfe verfolgt, umgebracht. Also das war ganz, ganz grässlich. Und nach der Sowjetunion hat das aufgehört. Man hat auch wieder begonnen, Kirchen zu bauen und der Kirche Einfluss zurückgegeben. Aber unter Putin hat sich sehr noch verstärkt in letzter Zeit. Und die Kirche ist sehr einflussreich, aber ein Machtinstrument des Staates und nicht umgekehrt. Aber sie bedienen sich eigentlich gegenseitig. Also sowohl man sieht sie oft miteinander, Patriarch Kirill, der das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche ist, und Putin. Sie bedienen das gleiche Kernpublikum in etwa, eine sehr konservative, traditionelle Werte verteidigende russische Gesellschaft. Es sind sehr viele Gesetze, die in den letzten Jahren beschlossen worden sind, gehen eigentlich in diese Richtung, dass der russisch-orthodoxen Kirche zum Beispiel. Wir erinnern uns alle, als die Pussy Riots, da diese Mädchen, die in der Kirche, in der wichtigsten russischen Kirche herumgehüpft sind und ein Anti-Putin-Lied gesungen haben und in Straflager gekommen sind. Nachher hat man ein Gesetz beschlossen, das heißt Straflager für die Beleidigung der Gefühle von Gläubigen. So, jetzt steht aber nicht dabei, was heißt das, Gefühle Gläubiger beleidigen. Heißt das... Das heißt, es heißt alles und nichts. Es wird dann von Fall zu Fall entschieden. Das sind natürlich Gesetze, die schon in diese Richtung gehen. Also da folgt der Staat wahrscheinlich einem Wunsch der Kirche. Aber in Wahrheit helfen sie sich gegenseitig. Es hat vor der letzten Wahl Putins der Kirill von der Kanzel gepredigt, ihr müsst den Präsidenten Putin wählen, weil das der Einzige, der unser Land führen kann. Und der Himmel hat uns den geschickt, obwohl Staat und Kirche eigentlich getrennt sind laut Verfassung. Und Putin gibt auch der orthodoxen Kirche sehr viel Macht. Ich denke, sie stützen sich gegenseitig und ihre Macht und ihr Einfluss ist ungefähr auf der gleichen Bevölkerungsschicht fußen die. Und die zweite Frage war das Parlament. Das Parlament ist eine von den staatlichen Organisationen, die in Russland nur auf dem Papier existieren, sowie die Gerichte. Es ist gewählt, ja, aber es sitzt kein einziger Oppositioneller drin, zum Beispiel, kein einziger. Also es sind schon Oppositionsparteien drinnen, die alle mit der Kreml-Partei stimmen. Es sind die Kommunisten, also es sitzt einiges Russland, ist die größte Partei, das ist die Kreml-Partei, dann gibt es die Kommunisten, dann gibt es eine Partei, die heißt Gerechtes Russland und dann gibt es die Ultranationalisten. Und alle außer einiges Russland nennen sich Oppositionelle. Sie stimmen aber alle mit der Kreml-Partei und deswegen sind sie auch drin und dürfen auch gewählt werden. Es hat vor den letzten Parlamentswahlen einen einzigen, der am Schluss noch übrig geblieben ist, der wirklichen Oppositionellen gegeben, aber auch nur deshalb, weil er sich von einer anderen Partei abgespaltet hat und dann wirklich oppositionell war. Im Sinne von, der stimmt auch einmal gegen ein Regierungsprojekt oder der kritisiert auch einmal, so wie es ja bei uns Oppositionelle tun, die stimmen ja auch einmal gegen ein Projekt oder sie kritisieren die Regierung oder schlagen was anderes vor und der ist jetzt auch nicht mehr drin. Das Parlament hat die Funktion, Gesetze abzunicken, die der Kreml haben möchte und die die Regierung haben möchte. Und es ist leider auch so mit den Gerichten, also diese Gewaltenteilung, die gibt es in dieser Form nicht. Auch die Gerichte sind nicht unabhängig. Auch die Gerichte entscheiden nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern eben wer unter den Streitparteien der Mächtigere ist. Sei es finanziell oder durch politischen Einfluss. Und deswegen hat die Funktion des Parlaments ist eigentlich das Abnicken von Gesetzen. Die werden zum Teil in 2-3 Tagen durchgepeitscht und nicht einmal diskutiert, aber das sind dann Gesetze, die von oben kommen, ja.
Bitte schön. Okay, eine Frage zur Wirtschaft. Ja. Und zwar zur Jugendarbeitslosigkeit. Und zwar, da gibt es so offizielle Zahlen. Ja. Und wie steht überhaupt die Jugend? Also meine Frage betrifft die Jugendarbeitslosigkeit und generell also die Jugend und wie die dazu steht. Ich habe selber eine Mitarbeiterin aus Tomsk, ja, also eine aus dem universitären Bereich. Ja, und sie war also hellfroh, dass es weg war, sozusagen, weil es dort einfach keine Perspektive gehabt
ja,
hat.
Ja.
Also, und auch in diese Richtung, diese 85%, ja.
86%
die Krim-Annexion befürworten. Wie passt das zusammen ja, mit diesem allgemeinen Gefühl, wie Sie sagen, mit dieser Identität, sich europäisch zu fühlen? Ja, das ist ja irgendwo ein Widerspruch, oder?
Mhm, ja.
Und gerade, wie sehen das die jungen Leute?
Funktioniert dieses Mikro? Irgendwie ist das... Ja.
Ganz nah muss man es hin.
Ja.
Ich sage einfach die Frage noch einmal dazu.
Genau.
Die erste Frage war Arbeitslosigkeit, besonders unter Jugendlichen. Wie hoch ist die und wie geht es den Jugendlichen wirtschaftlich überhaupt? Die Jugendarbeitslosigkeit habe ich nicht im Kopf, die insgesamte aber schon. Und die ist laut offiziellen Zahlen sehr niedrig. Also da würden sich viele europäische Länder... Aber die bedeuten, ich erkläre es gleich, warum, die liegt ungefähr bei 5%. Das ist etwas, wo sich manche südeuropäischen Länder wahrscheinlich gerne etwas abschneiden würden. Nur die Zahlen heißen nicht besonders viel, weil es ist in Russland so, dass zum einen ist der Großteil der Wirtschaft in Staatshand, 80%. Nur 20% sind KMUs, wie wir es in Europa, ja KMU, Klein- und Mittelbetriebe, Privatwirtschaft. Das heißt, der Staat hat einen großen Einfluss und der sagt den Betrieben auch, also Kündigungen kommen sehr selten vor. Es werden auch in der tiefsten Wirtschaftskrise die Menschen in der Arbeit gehalten, aber sie haben dann zum Beispiel Zwangsurlaub von mehreren Monaten oder sie verdienen für die gleiche Arbeit nur noch ein Drittel oder sie haben ein kleineres Pensum. Das heißt, sie sind offiziell noch im Arbeitsprozess enthalten oder sind noch dort und scheinen nicht in der Statistik auf, können aber trotzdem von ihrer Arbeit nicht leben. Das ist ein russisches Phänomen, dass man dass den Betrieben nahegelegt wird, nicht die Menschen zu kündigen. Und selbst wenn die Menschen gekündigt werden und keine Arbeit haben, es gehen nicht alle zu diesen, in Russland heißt es Arbeitsbörse, wir würden sagen das AMS oder so, es gehen nicht alle dorthin, weil sie vielleicht das Gefühl haben, dass ja, es ist nicht schön, dorthin zu gehen und es tut irgendwie von der Reputation her nicht gut und es ist ihnen peinlich und es gibt auch einen großen Schattensektor, einen großen Graubereich der Wirtschaft, wo sie sich dann versuchen, irgendwo unterzukommen und Geld zu verdienen, um nicht in dieser offiziellen Arbeitslosen oder bei dieser offiziellen Arbeitslosenbörse aufzutauchen. Das heißt, 5%, wahrscheinlich wird die Jugendarbeitslosigkeit auch nicht viel höher sein, aber das sind nur die Zahlen, die aber nicht sagen, wie schlecht die Aussichten wirklich sind. Und Sie haben gesagt, Sie haben eine Mitarbeiterin aus Tomsk, einer der sibirischen Städte, und die ist von dort weggezogen, wegen Perspektivenlosigkeit wahrscheinlich. Es gibt wirklich, ich war in Omsk, eine der porträtierten jungen Damen, ist in Omsk. Als ich dort war, im Februar das letzte Mal, hat mir eine Lehrerin der Uni dort gesagt, es ist vor einem Jahr ein ganzer Universitätsabschlusslehrgang weggezogen, aus dieser Stadt geschlossen, weil es einfach keine Aussichten gibt, die ihnen gefallen. Vielleicht könnten sie irgendwo schon in einem völlig studienfremden Bereich arbeiten, vielleicht könnten sie irgendwo kellnern, was aber natürlich die Studien ab, ich sag's jetzt einfach nur so, oder, aber die sind alle weggezogen und die jungen Leute ziehen entweder nach Jekaterinburg, das ist am Ural, aber eine sehr noch relativ wirtschaftlich gut dastehende Stadt, oder sie gehen nach Moskau oder Petersburg oder überhaupt ins Ausland, wenn sie die Chance haben. Es ist momentan wirklich, sind die Aussichten nicht gut. Aber das mit offiziellen Zahlen lässt sich nicht belegen, weil das eine ganz russische Eigenheit ist, eben in der Statistik nicht aufzuscheinen. Jugendarbeitslosigkeit. Wie im Ausland? Nicht, dass ich wüsste, nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste sie nicht. Möglicherweise gibt es sie, aber sie sind zumindest nicht so bekannt, dass sie irgendwo in Russland sehr oft zitiert werden würden oder so. Ja.
Dann war das die Frage, das sind 86%.
Die 86%, ja. Das lässt sich ja mit den europäischen Werten nicht vereinbaren, wenn 86 die Krim. Es lässt sich ganz vieles oft nicht. Die Russen sagen ja von sich selber, sie sind oft irgendwie kognitiv dissonant. Gell? Es gibt ja auch viele, die Stalin gut finden und die Kirche gut finden. Und jetzt hat aber der Stalin die Kirche verfolgt. Es gibt viele, die, und auch der Putin gehört übrigens dazu, der bezieht vieles seiner politischen Legitimation bezieht er sowohl aus dem Zarenreich, dieses Großmacht, als auch aus dem Sowjetimperium. Hauptsache groß und der Staat war groß, das geht ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. Das ist vielleicht auch etwas manchmal Bezauberndes und manchmal etwas Beängstigendes, dass da sehr viel oft vermischt wird, was nicht zusammengeht. Aber die Russen finden oft, also diese 86% finden zum einen, dass die Krim-Annexion richtig war, weil die Krim, und das ist auch etwas, was ihnen die staatliche Propaganda erzählt, die Krim immer schon russisch war. Das ist historisch zwar nicht so, die ist 300 Jahre oder so russisch und vorher war sie schon, ich weiß nicht, 1000 Jahre Krim-Tatarisch und die Osmanen waren schon dort und die Griechen und wer nicht alle dort war und die Russen kamen als letztes. Also historisch stimmt's nicht, aber sie haben natürlich dadurch auch das Gefühl bekommen oder man hat es ihnen vermittelt, die staatliche Ideologie, dass man irgendwo dem Westen die Stirn geboten hat. Also jetzt hat der Putin etwas getan, und zwar ohne Blut, also im Donbass gibt es Blut, aber auf der Krim, handstreichartig, binnen weniger Tage hat er da ein Gebiet zurückgeholt und eigentlich der Welt die lange Nase gezeigt. Niemand hat etwas machen können, die Krim ist jetzt russisch, eine historische Gerechtigkeit in den Augen vieler, noch ohne Krieg, und die Welt kann gar nichts machen. Und hat sozusagen Russland wieder, ja, hat damit gezeigt, dass Russland wieder groß ist und solche Dinge tun kann und wieder Einfluss hat. Das heißt natürlich nicht, dass diese Menschen gleichzeitig nicht auch ein gutes Leben wollen, wie es wir in Europa haben. Und nicht auch Gerechtigkeit wollen und Zukunftsperspektiven wollen. Und sie verstehen vielleicht manchmal unter Demokratie etwas anderes, als wir verstehen, aber ein Leben mit gewissen Grundwerten und mit Zukunftsperspektiven und mit weniger Korruption und mit mehr Gerechtigkeit wollen sie trotzdem haben. Das schneidet sich nicht mit der Sympathie dafür, dass die Krim jetzt wieder uns gehört, weil eigentlich wollten dort eh alle zu uns und die Volksabstimmung ist für diese Menschen völlig in Ordnung, wie die dort abgelaufen ist. Und das geht schon zusammen.
Meine Frage wäre, ob unser Publikum, das dort sitzt, den Großteil ihrer Einschätzung über Russland teilt oder ob ihr das vielleicht ein bisschen kritischer seht. Weil ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie mal zurück nach Österreich kommen und Sie mal kritisch mit dem System da beschäftigen. Weil soweit
das
ich
das Thema war heute Abend ein anderes.
Ich habe mehr als eine halbe Stunde Ihre Sichtweise gelauscht und ich möchte ganz kurz meine darlegen. Ich weiß, dass ich nicht so lange reden kann wie Sie, aber ich kann Ihnen eins sagen, der Vortrag gleicht Alice im Wunderland. Weil die NATO nähert sich Russland die ganze Zeit an, betreibt massivste Aufrüstung. Deutschland ist der viertgrößte Rüstungsproduzent worden, jetzt weltweit, ja. Und wenn man das ein bisschen einmal kritisch von der russischen Seite her betrachten würde, wie das denn sei, wenn rundherum dieser Kriegsblock sich dem annähert, der ja durchaus auch Kriege macht. Ich meine, wir träumen da von dem, dass wir die Guten sind, oder? Wir alle sind uns einig, wir sind die Guten, nicht wahr? Also, damit würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie sich einmal ein bisschen kritische Berichterstattung an und hören Sie auf, sich Ihr Gehirn zu waschen zu lassen. Nämlich, wir sind eigentlich da alle Hypnotisiererinnen. Ja? So sehe ich das jetzt persönlich.
Dankeschön. Also, danke für dieses Bild.
Ja.
Ich denke, es ist okay, es war keine Frage, aber darf ich trotzdem was dazu sagen? Das ist ja etwas, was auch in Russland oft gesagt wird und was ja auch Putin sagt. Sie hören mir jetzt nicht mehr zu.
Ja, okay.
Also der junge Mann mag jetzt nicht mehr zuhören.
Ja.
Aber vielleicht,
vielleicht
sage ich trotzdem was dazu, weil das ist etwas, was natürlich auch in Russland oft gesagt wird. Die NATO hat uns dermaßen unter Druck gesetzt und daher die Krim-Annexion. Jetzt muss man halt schon dazu sagen, vom Nachbarland ein Stück weggenommen, ohne dessen Einverständnis, hat halt schon nicht die NATO, sondern das war damals Russland 2014 und eingerückt in die Ukraine und die Krim besetzt hat nicht die NATO, sondern weggenommen hat das damals Russland. Jetzt das damit zu begründen, dass die NATO Russland bedroht, die NATO sieht es wieder anders, die sagt, Russland ist etwas, was momentan den Frieden in Europa bedroht. Jetzt werden die wahrscheinlich gegenseitig sehr viel Legitimität daraus beziehen, dass sie jeweils den anderen die Aufrüstung vorwerfen. Aber 2014, dieser Völkerrechtsbruch, oder zumindest sehen es viele Völkerrechtler so, den hat schon Russland begangen. Und dieses Porzellan und diese Scherben, die politischen, die jetzt zerbrochen sind, das war halt schon nicht die NATO. Auch wenn man kein NATO-Freund ist, oder es ist halt tatsächlich so. Und damit müssen wir jetzt in Europa umgehen in den nächsten Jahren, dass da jetzt plötzlich, Grenzen neu gezogen worden sind, ohne Einverständnis des Landes, eines souveränen Staates, dass auch Russland hat diesen souveränen Staat anerkannt, die Ukraine, und hat ein Memorandum unterschrieben mit den anderen Schutzmächten, dass Ukraine die Atomwaffen hergeben kann. Deswegen, das war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, weil Russland es beschützt in der territorialen Einheit, gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien. Und den USA. Und genau das hat es jetzt halt nicht gemacht. Es hat diese Einheit nicht beschützt, sondern ein Stück weggenommen. Aber dieses Feindbild, das kenne ich schon. Und das ist auch ein oft in Russland gehörtes Argument. Eigentlich ist der Westen schuld und wir verteidigen uns eigentlich nur. Das ist so, ja, das stimmt.
Ja, es ist gut, verschiedene Bilder zu sehen.
Natürlich, natürlich.
Bitteschön.
Ja, 1954 hat ja Khrushchev die Krim sozusagen verschenkt an die Ukraine.
Genau.
Und jetzt sozusagen wurde es wieder zurückgeschenkt, unter Anführungszeichen.
Na, geholt eher als
geschenkt. Natürlich ist es so, die Mehrheitsbevölkerung ist ja russischsprachig. Ne?
Ja.
Warum
ja.
hat Putin nicht eine international überwachte Abstimmung machen lassen? Hätte wahrscheinlich auch gewonnen, natürlich. Hat das Gesicht gewahrt, das wie die Pseudo-Abstimmung.
Natürlich.
Und dann das Zweite, Donetsk, Lugansk sind eigentlich unterentwickelte Gebiete. Also eigentlich hat sich da der Putin ins Knie geschossen, wenn man so schön sagt, weil er muss eigentlich Geld hineinpumpen in diese Gebiete, weil er die eigentlich nichts haben. Und eigentlich befindet sich die Ukraine, ich war jetzt in Odessa auf Sprachkurs und da habe ich meine russische Lehrerin gesagt, also wir befinden uns im Krieg mit Russland, jetzt gibt es keine russischen Bücher, da ist ein Embargo drauf, ich hätte irgendwie gerne das Lehrbuch gekauft. Nein, das geht nicht. Das kriegen die nächsten Kursteilnehmer, die übernächsten Kursteilnehmer. Das Buch gibt es nicht mehr. Wir kriegen das von Russland nicht. Also es ist so, dass in der Ukraine eigentlich, auch in der russischsprachigen Ukraine, keine russischen Bücher mehr gibt.
Zur ersten Frage, warum hat Putin nicht, so wie die Schotten zum Beispiel, oder? Die haben ja auch eine Volksabstimmung abgehalten. Sie haben dann halt gegen den Austritt gestimmt aus Großbritannien. Hätten sie dafür gestimmt, hätten das alle anerkannt, oder? Großbritannien hätte es anerkannt und die Welt auch, weil sie eben vorher lange verhandelt haben
und irgendwann das Land, zu dem sie gehören, nämlich Großbritannien, gesagt hat, okay, wir stimmen dem zu, die dürfen das abstimmen. Und Putin hat nicht mit der Ukraine verhandelt. Möglicherweise hätte es einen Weg gegeben, weil die Ukraine hat auch nicht besonders viel getan, um die Krim wirtschaftlich vorwärts zu bringen. Und möglicherweise hätte es einen Weg gegeben, dass Russland sagt, okay, wir übernehmen die Krim, ihr bekommt dafür ganz viel Geld oder wir erlassen euch, ich weiß nicht wie viele Kredite oder wie auch immer. Warum hat das nicht getan, der Putin? Wir wissen es nicht, er begründet das ja nicht. Aber was er gesagt hat ist und was auch die sagen, die seine Politik unterstützen, es hat diese Zeit nicht gegeben, da war in der Ukraine plötzlich eine Regierung an der Macht nach dem Maidan-Umsturz, die mit Russland nicht zusammengearbeitet hat und der Russland nicht vertraut hat. Und Putin hat offenbar ganz gut gespürt, da ist jetzt ein Zeitpunkt, wo diese staatlichen Strukturen der Ukraine nicht funktionieren, weil der Janukowitsch, der Präsident, war gerade davongelaufen. Die Armee hatte keinen Oberkommandierenden mehr. Jetzt gibt es diese 3 Tage, wo ich diese Krim holen kann, ohne dass etwas passiert. Und das hat er ja schon geschafft. Also da war er ein sehr guter Taktiker. Man sagt ihm ja nach, er ist ein sehr guter Taktiker, aber kein Stratege. Also er blickt nicht langfristig voraus, sondern er spürt sehr gut, was er im Moment tun kann. Und er wollte sich offenbar nicht auf jahrelange Verhandlungen mit einer Regierung, gegen die er war, einlassen, sondern wollte das eben so machen. Ich schließe es nicht aus, dass es möglich gewesen wäre, mit der Ukraine über die Krim zu verhandeln. Und eine Volksabstimmung, eine internationale, wäre garantiert auch so ausgegangen, weil die Mehrheit ist russischsprachig und die Mehrheit wollte schon lang zu Russland. Jetzt kann man es halt trotzdem nicht einfach so machen, oder dass man innerhalb von 3 Tagen und unter Waffen und Soldaten ohne Hoheitszeichen, die dort waren, wenn wir uns erinnern. Aber niemand weiß letzten Endes wirklich warum, aber wahrscheinlich, weil er dieser neuen ukrainischen Regierung nicht vertraut hat und weil er ganz geschickt diesen Moment gespürt hat, vielleicht auch eben, um Russland diese Rolle zu geben, einfach wieder groß zu sein, mächtig zu sein, Einfluss zu haben, das den eigenen Menschen auch so zu sagen, er wollte sich vielleicht diese 3 oder 5 oder Jahre, wie lange man da verhandeln muss, bis man sich einig wird. Die zum Donbass, ja, Russland schickt da viel Geld hin, wie auch auf die Krim, wie auch nach Abchasien und nach Südossetien, diese abtrünnigen Gebiete aus Georgien, die auch de facto russisch kontrolliert sind seit dem Georgienkrieg 2008, als Russland dort in Wahrheit verhindert hat, dass Georgien diese Gebiete zurückholt. Aber das sind nicht Kategorien, die offenbar politisch wirksam sind. Also ist jetzt das wirtschaftlich lohnend oder nicht? Da scheinen andere Gesetzmäßigkeiten zu gelten. Da geht es um politischen Einfluss. Und es ist natürlich schon so, dass solange, also wirtschaftlich zahlt es sich nicht aus für Russland natürlich, den Donbass zu finanzieren. Und auch auf die Krim geht irrsinnig viel Geld, wahnsinnig. Also die Brücke, die jetzt gebaut werden muss, weil die Krim ist ja mit Russland nicht verbunden geografisch. Und viele Russen sagen auch, die sehen jetzt auch nicht mehr so wirklich, warum da so viel Geld hin muss, obwohl sie die Annexion befürworten. Aber gerade der Donbass-Krieg, es ist natürlich ein Hebel, den der Russland jetzt schon in der Hand hat, weil solange dieser Krieg dort ist und solange die Ukraine die Grenzen de facto nicht selber kontrolliert, die dort sind zu Russland, kann zum Beispiel die Ukraine nicht zur NATO. Die NATO nimmt keine Länder, die Grenzkonflikte haben oder die Grenzen nicht selber kontrollieren oder die Gebietskonflikte haben. Nimmt die NATO nicht. Also da hat er sozusagen schon Erfolg gehabt. Also wenn er verhindern will, dass die Ukraine sich Richtung NATO geht, und das will die Ukraine ja, aber solange dieser Eiterherr, dem Donbass da ist, also so gesehen politisch hat er das eine oder andere Ziel schon erreicht. Wirtschaftlich zahlt es sich natürlich nicht aus, weil Russland wird jetzt das Geld natürlich selber brauchen und viele russische Regionen haben wenig Geld und hätten natürlich das Geld lieber dort als im Donbass. Dankeschön. Na, die zahlen sie schon. Sie indexieren sie seit einigen Jahren nicht mehr. Ja, sie werden nicht mehr angepasst. Ja. Es gäbe schon genügend Gebiete, wo man es hinschicken könnte. Ja.
ganz kurze Info. Wir haben jetzt noch 3 Personen, die sich gemeldet haben. Ich möchte die mal machen und dann schauen, ob noch Zeit ist. Aber diese 3 kommen jetzt auf jeden Fall noch dran. Nur so als Hinweis.
Ein anderes Thema jetzt, und zwar, wie hoch ist die Lebenserwartung in Russland und wie sieht es mit der Gesundheitsversorgung aus?
Die genaue Lebenserwartungszahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber sie ist gestiegen in den letzten Jahren. Vor allem bei den Männern war sie extrem niedrig, noch vor ein paar Jahren. Also wirklich mit afrikanischen Staaten gleich, weil das ist dem hohen Alkoholkonsum eigentlich zugeschrieben worden. Wobei das natürlich nicht immer nur Betrunkene sind, die dann sterben, sondern da kommen natürlich die ganzen Folgekrankheiten dazu, die Unfälle, die Morde, die möglicherweise dann dadurch verübt werden. Das ist in den letzten Jahren gestiegen. Sie haben aber noch nicht westliches. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie vielleicht bei Ende 50, liegen jetzt die Männer und die Frauen drüber. Aber nageln Sie mich nicht fest, ich habe wirklich die genauen Zahlen jetzt von heuer nicht im Kopf. Aber sie steigt jetzt, die russische Lebenserwartung. Und die Gesundheitsvorsorge, sie ist, wie soll ich sagen, wenn man Geld hat und sich eine gute Moskauer Privatklinik leisten kann oder eine Petersburger, dann ist dort die Chance groß, dass man auf gute Ärzte trifft. Wenn man, so wie die meisten Russen, nicht viel Geld hat und eigentlich nur diese Grundversicherung, die die Menschen einfach haben, so wie es auch bei uns eine Grundversicherung gibt, dann ist die Gesundheitsversorgung nicht besonders gut. Das heißt nicht, dass es überhaupt keine Ärzte gibt, die operieren können, oder aber es fehlt an Medikamenten. Die sind oft veraltet. Viele, die es bei uns in Europa gibt, gibt es in Russland gar nicht. Sie versuchen sie jetzt selber herzustellen, aber sie werden zum Teil nicht mehr importiert, weil Russland sagt, wir machen das jetzt alles selber. Das ist auch, oder sie sind zu teuer. Die Menschen können es sich nicht leisten. Es fehlt an Geräten. Die Ärzteausbildung ist völlig veraltet. Es gibt immer noch gute Ärzte, idealistische Ärzte, die alles Mögliche tun, aber das Gesundheitssystem ist schon nicht gut und die Spitäler fallen auseinander. Also da gibt es irgendwie Bilder aus den Spitälern, wo nicht nur der Verputz abblättert und die Betten auseinanderfallen. Es müssen auch die Leute alles selber mitnehmen. Also von den Spritzen übers Klopapier bis zur Kaffeetasse, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das nehmen die Leute selber mit. Also die Dienstleistung des Spitals ist eigentlich dann die Operation an sich. Aber der Rest muss selber gemacht werden. Und was halt das Bedauerliche oder das Traurige eigentlich ist, dass diese Ausgaben sinken jedes Jahr Richtung Gesundheitssystem, Richtung Bildung auch. Bildung sinkt auch. Und in die Rüstung steigen die Ausgaben. Weil halt in dieser neuen Konfrontation mit dem Westen es offenbar politisch wichtiger ist, Raketen in Kaliningrad aufzustellen, die theoretisch atomar bestückt werden können und irgendwelche neuen Überschallflieger zu entwickeln, als Spitäler zu bauen, neue. Und wie gesagt, das heißt nicht, es ist alles ganz schlecht und man hat keine Überlebenschancen, wenn man in ein russisches Spital kommt, aber es ist wirklich dramatisch. Und auch in meinem Freundeskreis, also wenn dort Eltern oder wenn irgendjemand eine Krebsdiagnose hat, also das kommt wirklich einem Todesurteil gleich, weil es einfach auch die Diagnose, oder wie sagt man, bis es diagnostiziert wird, ist es oft schon so spät, dass man nichts mehr tun kann und wenige können es sich leisten, sich im Ausland eine Chemo zu machen oder im Ausland sich heilen zu lassen, vor allem wenn es dann eigentlich auch schon so spät ist, dass es einfach schon so sehr weit fortgeschritten ist. Also da wäre noch ganz, 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 ganz viel zu tun und da müssten natürlich auch die Geldquellen und die politischen Akzente anders gesetzt werden. Ja.
Dankeschön.
Also zu meinem Vorredner möchte ich sagen, ich fände Ihren Vortrag sehr gut und sehr informativ mit einer angenehmen Stimme. Und nun zu meiner Frage. Ich möchte sagen, was würde es sein, wenn Putin, wenn jemand das Land so führt, nicht mit so einer strengen Hand wie Putin? Und das Zweite ist, möchte ich sagen, Putin wurde mal gefragt zur EU und er hat gesagt, das Vorgegebene, die vorgegebenen Richtlinien, das Kontrollierende, das Abhängige, kann auch nicht auf Dauer die Lösung sein. Und zur Korruption findet man, das funktioniert in viel kleineren Ländern nicht, als in Russland. Was sagen Sie dazu? Danke.
Das waren jetzt drei, oder? Glaube ich. Also das, das erste war, jetzt habe ich einen Hänger. Die Korruption? Nein. Ja. Ah, was wäre, wenn Putin, wenn nicht
so sehr stärker?
Naja, das ist jetzt Kaffeesud lesen, weil das ist ja auch etwas, was auch viele Russen selber von sich sagen. Die sind so groß, dass nur die harte Hand sozusagen. Das ist eine Theorie, das die sagen viele im Westen und die sagen in Russland selber auch viel. Es hat nur das Gegenbeispiel noch nicht gegeben. Deswegen ist es so schwer zu sagen, bis auf Boris Jelzin in den 1990er Jahren, diese 10 Jahre, die aber einfach sehr kurz waren. Also wir wissen es nicht, wir können nur raten. Damals sind ja einige Wirtschaftsreformen umgesetzt worden, aber die Zeit war einfach sehr kurz, diese 90 Jahre, und sie waren so traumatisch und so chaotisch. Und Boris Jelzin hat, wenn wir uns erinnern, am Schluss einfach, er war auch sehr krank und hat so viel getrunken und in Wahrheit eigentlich die Geschicke des Landes auch nicht mehr wirklich bestimmt. Niemand weiß, was gekommen, und dann ist Putin gekommen im Jahr 2000 und hat dann angefangen, diese Freiheiten wieder zurückzunehmen. Aber also die demokratischen Freiheiten, die erst im Entstehen waren, wieder zurückzunehmen, aber eben wirtschaftliche Stabilität gebracht. Niemand weiß, was gekommen wäre, wäre jetzt nach dem Jelzin wieder ein Reformer gekommen. Wir wissen es einfach nicht. Vielleicht hätte es noch 10, 15 Jahre gebraucht und möglicherweise wäre jetzt Russland nicht auf europäischem Standard und Korruption, das stimmt schon, das gibt's wirklich überall. Es kommt nur einfach darauf an, in welchem Ausmaß. Korruption, wir sehen es ja jetzt an den Gerichtsverfahren in Österreich, das gibt es hier auch, oder? Und es kommt nur darauf an, inwieweit ist wirklich das Alltagsleben jedes Menschen davon geprägt. Oder es gibt in jedem Land und wahrscheinlich selbst in der Schweiz und in Schweden wird es Korruptionsfälle geben. Aber ist das Ausmaß so, dass mehr oder weniger das ganze politische System und das ganze Alltagssystem darauf basiert und es ohne das nicht möglich ist, Wirtschaftsverträge abzuschließen, eine Baustelle zu machen, eine Operation, apropos Gesundheitssystem, zu bekommen? Eine Mitarbeiterin von mir hatte vor kurzem eine Herzoperation und sie ist absolut nicht reich. Auch sie hat müssen ein Kuvert dem Arzt rüberschicken und das war keine Privatklinik, das ist eine ganz normale Klinik und dieser Arzt war sicher auch nicht reich. Aber es ist einfach so etwas von normal, und da spreche ich nicht von den ganz großen Korruptionsfällen, wo wirklich Staatsunternehmen sich so viel vom Geld, das man eigentlich in das Land investieren müsste, abzweigen. Es kommt immer aufs Niveau an. Und eben, wir wissen es nicht, was gekommen wäre, wäre jetzt statt Putin ein weiterer Reformer gewesen und dann noch einer. Ich weigere mich ein bisschen, den Russen die Fähigkeit, nur weil sie ein großes Land haben, die Fähigkeit oder die Würde abzusprechen, auch Freiheit und Gerechtigkeit verdient zu haben. So nach dem Motto, ihr seid so groß und ihr habt irgendwie so viele Kilometer zwischen Moskau und Vladivostok und so viele, also wahrscheinlich wird das nie was oder so. Und auch wenn viele Russen das selber von sich sagen, sie wünschen sich auch etwas anderes und wir wissen es eben nicht. Wir können nur Kaffeesud lesen, was wäre gekommen, wenn. Aber ich glaube nicht, dass von vornherein ein Land, nur weil es groß ist, nicht reformierbar ist. Es ist wahrscheinlich schwieriger reformierbar als jetzt Slowenien oder andere osteuropäische Länder, die auch unter sowjetischem Einfluss waren. Sicher. Und es wird länger dauern. Es wird vielleicht noch ein, zwei junge Generationen brauchen oder vielleicht drei, die ja schon völlig anders aufwachsen. Die jungen Russen, die wachsen ja auf im Internet und mit ihren Handys und schauen auch die Staatspropaganda nicht mehr und interessieren sich nicht für Politik und die wollen eine andere Zukunft haben. Wenn da einmal ein paar solche Generationen kommen und die anderen die Biologie hat ja noch niemand abgeschafft, oder? Wenn die anderen, die mit der Sowjetunion groß geworden sind und diese Politik vertreten. Und auch im Parlament sitzen ja nur solche, die in der Sowjetunion groß geworden sind. Die sind von dieser Ideologie geprägt. Und die ganzen Geheimdienstler, die an allen Schalterposten sitzen, die sind ja von dieser Ideologie geprägt, von dieser überall rundherum sind Feinde und so. Ich hätte schon das Gefühl, oder ich wünsche es mir zumindest, dass einfach mit der Zeit das dann trotzdem kommt. Und dann war noch eine dritte Frage, die ich nicht mehr weiß.
Die aber vielleicht ganz knapp, weil wir noch, wir haben noch eine weitere Wortmeldung und es ist schon zu spät.
Also dass Brüssel die Gurkenkrümmung bestimmt, oder wie? Jetzt. Und was ist jetzt die Frage? Eine Feststellung. Okay.
Dann würde ich sagen, das letzte Beitrag.
Mein Name ist Linz. Frau Schneider, wie denkt eigentlich das russische Volk bzw. die Regierung in Moskau über den Aufschwung, den wirtschaftlichen Aufschwung Chinas? Also in China wird sehr viel, wahnsinnig viel gebaut. Es werden sogar die Bahnstrecken, also die Eisenbahnen haben in China praktisch Europa überholt. Es gibt schnellere Züge als die schnellsten in Europa. Und auch die kilometermäßig wird in China viel mehr gebaut als in Europa. Wie denkt jetzt eigentlich Russland darüber?
Also das Volk oder die Menschen oder die Politik?
Weil ja China eigentlich wirtschaftlich auch Russland damit überholt. Und nicht nur Europa und Amerika.
Russland wirtschaftlich zu überholen ist nicht furchtbar schwer, weil Russland hat das Bruttoinlandsprodukt von Spanien, obwohl sie das größte Land der Welt sind. Also sie sind zwar groß und Putin führt auch jetzt wieder eine Politik der Großmacht und wird auch wieder sozusagen respektiert oder gefürchtet oder so. Niemand kommt mehr an Russland vorbei bei manchen Konflikten. Syrien zum Beispiel, oder? Aber wirtschaftlich sind sie keine Großmacht. Und was halten Sie von China? Es ist ein zwiespältiges Bild. Also Russland hat sehr viel gemeinsame Grenze mit China. Sie sind Nachbarn und arbeiten zusammen mit China. Nicht erst seit der Ost-West-Konfrontation oder seit der russischen Konfrontation mit dem Westen, aber jetzt umso mehr. Also Präsident Putin hat auch gesagt, na gut, wenn Europa und wenn der Westen mit uns nicht will, dann wenden wir uns eben dem Osten zu und China noch mehr. Und sie schließen viele Verträge ab und sehen jetzt eigentlich China als den neuen Partner, haben aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen Angst, weil erstens kann China nicht einspringen für den Westen in Russland. Also China ist selber sehr pragmatisch und diktiert mehr oder weniger Russland in der Zusammenarbeit auch die Bedingungen. Also Gas importieren sie aus Russland zu dem Preis, wie es China will und nicht wie es Russland will. Sehr viele Investitionsprojekte, die Russland gerne gehabt hätte, sind nicht zustande gekommen, weil die Chinesen genau schauen, was lohnt sich nicht. Ist Russland ein verlässlicher Verhandlungspartner oder nicht? Und manche Sachen sind bisher eigentlich nur Papier geblieben. Aber es gibt auch Investitionsprojekte, wo China sehr wohl investiert und Russland exportiert dort Gas hin. Politisch ist es so, dass Russland und auch Putin sehr wohl weiß, dass China natürlich die Wirtschaftsmacht, wenn sie die USA nicht schon überholt haben, dann tun sie es demnächst Nummer eins in der Welt ist. Und es ist so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis. Zum einen weiß man, man muss und möchte mit ihnen zusammenarbeiten, vor allem wirtschaftlich, aber auch politisch. Man darf nicht vergessen, Russland und China haben sehr oft die gleiche Position. Auch im UNO-Sicherheitsrat, wenn es darum geht, bestimmte Resolutionen zu verabschieden oder nicht zu verabschieden, nur ist China nicht so laut und nicht so. Also man hört oft von Russland mehr, sie sind ein bisschen vielleicht polternder da in gewissen Auftritten auf der Weltbühne und China ist da eher ein bisschen leiser, aber sie vertreten oft die gleiche Position. Aber es ist so ein zwiespältiges Verhältnis zwischen, wir möchten und müssen mit China zusammenarbeiten und tun das auch, aber auch Respekt davor und Russland weiß natürlich, dass China stärker ist, wirtschaftlich.
Herzlichen Dank. Wir haben jetzt auch im Gespräch eine ganz weite Reise gemacht und es ist noch nicht fertig. Es wird auch niemals fertig sein, denke ich, hoffe ich.
Es war sehr, sehr spannend und ein wunderbarer Einblick, obwohl es natürlich, wie gesagt, ein Ausschnitt ist, der jetzt einfach da ist. Mehr ist
ein bisschen länger als die 1,20 in der ZIP ist es, in der zweiten Bild, aber halt, es geht nicht alles. Etwas möchte ich vielleicht noch mitgeben. Wir haben jetzt viel über Politik gesprochen, manchmal kommen auch so Fragen zum Alltagsleben und so, wie ist es dort und Zensur und wie geht es den Menschen, weil das Buch von Menschen handelt. Wenn es beim einen oder anderen von Ihnen die Lust weckt, sich mit Russland näher auseinanderzusetzen, hinzufahren, es mit eigenen Augen anzusehen, bitte tun. Es ist einfach ein jetzt nicht als Journalist, sondern als Mensch, ein Wunsch, den ich irgendwie gern äußern möchte, noch bevor wir nach Hause gehen. Sie haben es verdient, es sind unglaublich tolle Menschen, es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, sich das mit eigenen Augen anzusehen, mit diesen Menschen zu reden. Es können leider nicht so viele Englisch, wie wir es manchmal gerne hätten und wie es manchmal vielleicht in westeuropäischen Ländern so ist. Also wer ein paar russische Sätze kann, das hilft, muss aber auch nicht sein. Und sich einfach ein eigenes Bild vom Land zu machen und den Menschen dort auch das Gefühl zu geben, man interessiert sich für sie. Und wenn es schon politisch nicht funktioniert im Moment und vielleicht noch die nächsten Jahre nicht, auch diese 15%, die gern dieses Land öffnen wollten, sie haben manchmal das Gefühl, man lässt sie im Stich, der Westen lässt sie im Stich, und dass man ihnen das Gefühl gibt, nein, wir lassen euch nicht im Stich und wir kommen zu euch und wir schauen uns das an und dass zumindest auf der gesellschaftlichen Ebene es nicht abreißt. Es reißt so vieles im Moment ab und auch Studienprogramme und auch Austauschprogramme und wissenschaftliche Programme. Auch durch diese Sanktionen und durch diese Wirtschaftskrise und durch diese gegenseitige Entfremdung geht ganz viel auch auf der zwischengesellschaftlichen Ebene verloren, leider. Es sind da nicht nur die Käse, die nicht mehr nach Russland exportiert werden. Da geht auch ganz viel Zwischenmenschliches verloren und an Kontakten verloren. Und deswegen fahren Sie hin, schauen Sie sich's an. Es ist ein großartiges Land mit großartigen Menschen. Und eben, es ist nicht nur Putin, obwohl wir jetzt wieder irgendwie so viel von ihm gesprochen haben. Ja. Man darf sich frei bewegen. Und es ist ein sicheres Land, also das ist die Frage, ich habe mich gewundert, dass sie nicht gekommen ist, die kommt auch immer. Also das heißt ein sicheres Land, die haben auch Kriminalität, aber es ist Moskau nicht unsicherer als, weiß ich nicht, Paris, Rom, Berlin. Es ist auch die Mafia-Kriminalität, die auf der Straße, nicht mehr so wie in den 90er Jahren. Man kann sich sicher bewegen, ich bewege mich auch als Frau dort sicher und oft auch allein und von dem her keine Angst.
Herzlichen Dank. Ich darf jetzt ganz kurz noch ein paar Einladungen aussprechen. Einerseits halten Sie sich mit Carola Schneider am Laufenden über die Medien, die da sind. Ich darf Sie auch wirklich nochmal ganz herzlich einladen, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen, dieses Buch zu lesen. Da sind jetzt nur Dinge angeklungen, aber wie geht es den Menschen jetzt wirklich auf der Krim? Die Tataren, die Menschen, die dafür sind, dass dieser Anschluss, also diese Annexion war, Anschluss ist das falsche Wort. Wie geht es denen alle? Das ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Es gibt diese Bücher auch zu kaufen. Buchhandlung Fürstelberger hat einen Büchertisch. Die Frau Schneider wird signieren. Sie wird auch noch für Fragen hier im Salon da sein. Ein bisschen was können wir vielleicht noch anreißen jetzt im Anschluss. Ja, und ich darf Sie auch ganz herzlich einladen, wieder zu uns in den Kepler-Salon zu kommen. Es gibt gleich morgen die nächste Gelegenheit. Da schon um 18.15 Uhr sind die relativ wieder mal zu Gast. Thema ist darauf und darunter zur tiefen Oberfläche der Bugseite. Die Helga Lutz beschäftigt sich dabei mit der Darstellung verschiedener Dimensionen von Fläche in Büchern. Es ist in Kooperation mit der Kunstuni. Und nächsten Montag ist natürlich auch wieder Kepler Salon, wie üblich um 19.30 Uhr. Da wird Martin Massermeier zu Gast sein. Und mit ihm werden wir Jugenderinnerungen an die atomare Endzeitstimmung des Kalten Krieges austauschen. Also es ist ja irgendwie ein kleiner Anschluss an den heutigen Abend dann sogar. Ich denke, das ist auch sehr spannend und kann auch sehr viel bieten und lade Sie ein, zu kommen, sich zu informieren. Sie können sich eintragen in den Newsletter, bekommen dann das Programm zugeschickt oder auch das schriftliche Programm dann per Post nach Hause. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Dasein, für die vielen Beiträge und vor allem an Sie, Frau Schneider, für diesen wirklich sehr, sehr spannenden Abend.